es ist einfach scheiße, wenn man halt auf diese damaligen Ratgeber so hört, dieses jedes Kind kann schlafen lernen, wo du wirklich eigentlich nur das Kind schreien lässt.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster mit
Sina
und Leonie. Und heute geht es um ein Thema, welches ich liebe. Schlaf. Aber nicht um meinen Schlaf, sondern um den Schlaf von Babys.
Oh Gott, wir kriegen echt richtig viele Nachrichten zu dem Thema.
Ja.
Also, ihr dürft uns natürlich immer Themenvorschläge und Themenwünsche an unseren Instagram-Account schicken, couchgeflüster.vienna.
Ja.
Und da habe ich mir jetzt wieder gedacht, wow, okay, also das Thema Schlaf, jetzt nicht nur bei Babys, sondern auch bei Kleinkindern.
Ich glaube vor allem bei Kleinkindern.
Richtig krass, ja. Es macht einfach fertig. Wenn du mehrere Jahre schlaflos bist, es hinterlässt seine Spuren.
Ich möchte ja nicht sagen, aber eines meiner Lieblingsvideoformate sind Einschlafbegleitungstipps von Eltern. Und ich weiß, dass mein Algorithmus das auch jetzt schon weiß, weil mir wird das so oft auch.
Aber wieso, findest du es lustig oder gibt es irgendwie so ein Comedy-Format? Oder?
Nein, ich finde es nur so witzig, weil Menschen sich an, also ich finde generell das Thema Elternsein so interessant auf Social Media, weil Menschen, andere Eltern oder auch Nicht-Eltern, sich so angegriffen fühlen, wenn Menschen es anders machen, als sie denken, dass es richtig ist.
Total.
Und es ist so interessant für mich, da ich doch manchmal eine leicht voyeuristische Ader habe in mir, zu lesen, was manche Menschen dafür Kommentare abbekommen, wenn sie ihre Tipps sharen. Ich persönlich.
Du meinst auch diesen Hate, von dem irgendwer schreibt, hat bei uns gar nicht funktioniert.
Ja, genau. Oder halt auch dieses, ich weiß nicht, wo ich mal halt auch denke, so, ja, jedes Kind ist doch so unterschiedlich. Also du kannst ja nicht davon ausgehen. Oder bei Kleinkindern, wenn so frisch gebackene Mütter, die noch so hoffnungsvoll sind, dass ihr Kind durchschläft. Oh. Und am Anfang sagen sie so, ja, und
schläft schon durch.
Er schläft so viel. Und alle,
warte nur ab.
Ja, warte. Ich finde, das ist so gehässig.
Oh Mann.
Ich finde, das ist so eine... Also ich finde, dass vor allem in Deutschland und Österreich so eine Negativkultur dahinter ist. Es ist spannend für mich.
Schau mal.
Psychologisch gesehen finde ich es total dumm, weil es geht dir ja nicht besser, nur weil du sagst, dass jemand anderen auch bald schlechter gehen
also
wird.
Also ich finde, wie ich schwanger war, glaube ich, ist das Thema Mami-Influencer gerade so krass gepiekt. Und da waren einfach, also auch unter diesen Postings, die ich gemacht habe über Babybohne oder über irgendwelche Rituale, die wir heute halt haben. Es ist sofern man halt mit einem 3 Monate alten Baby ein Ritual haben kann.
Ja.
Und wenn ich dann halt gesagt habe, bei uns funktioniert auch voll gut, haben wirklich so, also 50% haben dann geschrieben, funktioniert überhaupt nicht oder ist tödlich, don't do it. Und ich denke mir dann immer, jetzt lasst halt einfach mal die Leitsachen ausprobieren und wenn es funktioniert, dann ja, probiert es halt einfach aus.
Ja, aber ich habe ja generell auch gerade wieder eine Netflix-Doku angesehen über Piper, diese Influencerin, diese Kinderstar, wo die Mütter so dahinter sind. Da gibt es so eine Klick, schau dir das mal an.
Mhm.
Ganz schlimm. Da geht es auch darüber, dass es ja eigentlich kein geschützter Beruf ist und dadurch ja Kinderarbeit erlaubt ist.
Oh mein Gott.
Und dass man da eigentlich halt ausbeutet und Mütter, die halt sehr viel auch von ihren Kindern zeigen, das ist schwierig.
Also das Thema Mom-Influencing und Familienleben ausbeuten, das haben wir glaube ich auch schon mal diskutiert, finde ich ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, die Frau sitzt vielleicht zu Hause, generiert sie eine Einkommensquelle, good for her.
Ja.
Auf der anderen Seite denke ich mir, wirklich jede Szene von meinem Kind zu zeigen, wäre für mich moralisch.
Es wird ja vom Kinderschutz ja auch gesagt, dass man es nicht machen soll.
Ich finde es ja dumm irgendwo. Also ich finde es gemein und ich finde es dumm. Aber ja, jedem das bitte, was er irgendwie machen möchte in seinem Leben.
Aber das ist eine spannende...
Ist ein spannendes Gesprächsthema auch. Und ich finde es auch gut, dass es jetzt kontroverser diskutiert wird. Aber ja, also du weißt es ja auch, ich habe ja auch natürlich einige Themen aus einer gewissen Verzweiflung heraus mit meiner Community geteilt.
Aber du hast von dir oft gesprochen. Du hast jetzt nicht dein Kind...
Ich habe eigentlich wenig Babybohne gezeigt, ja.
Nein, nicht nur gezeigt, sondern auch wenig sie thematisiert als Mensch, sondern du hast thematisch halt eher deine Situation aufgegriffen.
Meine Verzweiflung geschildert.
Ja, was finde ich ein Unterschied ist, ob man aus Mama-Perspektive redet oder versucht, so das Kind so im Mittelpunkt zu stellen.
Mir hat das ja damals wirklich sehr geholfen, weil ich war wirklich von vielen Gefühlen und von dem Schlafmangel massiv überwältigt.
Hast du gute Schlaftipps bekommen? Gab es irgendeinen Tipp, wo du sagst, der hat mir wirklich geholfen?
Habe ich gute Tipps bekommen zu anderen Themen? Ja. Habe ich gute Tipps zum Schlafen bekommen?
Nein.
Weil, also das Ding ist halt, kann mich jetzt auch gar nicht mehr so genau daran erinnern. Es hat schon, ich glaube, so in puncto Literatur habe ich gute Tipps bekommen. So lies mal das, das hat mir sehr geholfen und so. Das waren echt aber ganz nette Nachrichten auch. Und natürlich ist es dann halt auch in der Literatur mal öfter über das Thema Babyschlaf oder Kleinkindschlaf eben gegangen. Mhm. Aber ich glaube, so explizit geile Tipps, naja, irgendwer, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, wo ich also die Mom-to-be mit wahnsinnig vielen Vorstellungen war, wie ich es nicht machen möchte, habe ich auch gesagt, so eine bescheuerte Federwiege kommt mir bestimmt nicht ins Haus. So, und nach 7 Wochen habe ich gesagt, Andi, geh in die Stadt, kauf eine Federwiege. Ich kann nicht mehr. Und ich glaube, da hat man kurz davor auch so eine Mom geschrieben, falls du mal eine Federwiege brauchst, ich kann diese und jene aufgrund von der und der Lage, also oder Faktenlage empfehlen. Und die hat das irgendwie sehr mit Augenzwinkern verpackt, so. Sei, weil ich irgendwie auch, glaube ich, mal geschrieben habe, ich finde die Federwiegen bescheuert. Und sie war dann so, kann das sagen, sie retten am schon die Nächte. Übrigens, die haben wir, die ist ganz gut. Also irgendwie so hat es geschrieben.
Aber das mit der Federwiege ist auch in meinen Reels, die ich da immer schaue, ein sehr kontroverses Thema.
Ach, es ist immer äußerst kontroverses Thema.
Ich habe es nicht ganz verstanden. Für manche funktioniert es ja voll gut, für manche nicht. Wenn man die richtig handhabt, sind sie ja nicht schlecht. Wenn man sie nicht für Stunden verwendet, sind sie nicht schlecht. Also ich habe nur...
Wir haben sie definitiv für Stunden verwendet, sage ich ja jetzt ganz offen. Also wir haben die so lange, ich glaube, unsere hat einen Timer bis 3 Stunden gehabt und irgendwann hat sie aufgehört. Ja gut, das Baby ist dann aufgewacht. Das hat natürlich einen Grund, dass die irgendwann mal aufhören. Aber ja, ich glaube mal, der Sinn der Sache ist halt, dass ein Kind, das jetzt neu auf die Welt kommt, und da gibt es halt solche wie solche, es gibt Babys, die schlafen tendenziell wahnsinnig viel und die musst du eher zum Stillen und so mal aufwecken. Ich kenne solche Exemplare nicht persönlich, aber soll es geben.
Es wurde dir zugetragen.
Und ich glaube, deshalb haben viele Hersteller halt auch gesagt, bitte nicht die ganze Nacht drin schlafen lassen oder so. Tendenziell hat es mir echt einmal einen Cooldown-Moment im Alltag beschert oder einmal in der Nacht, dass ich mit 2 Stunden schlafen habe können. Also ich würde heute nichts mehr verteufeln. Ich glaube wirklich, es gibt irgendwie heutzutage tolle Tools, die Eltern irgendwie gut durch die Nächte bringen, aber...
Aber ich check noch immer nicht, was der Nachteil jetzt sein soll, wenn das Kind durchschläft.
Als Baby eigentlich musst du dann sagen, wenn es ganz klein ist, soll es ja regelmäßig gestillt werden.
Ja, aber da kann oder man sich ja auch einen Wecker stellen, oder?
Tust du das, wenn du schon 3 Monate nicht geschlafen hast, stößt da, glaube ich, keinen Wecker.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Aber ich glaube, das hat immer so Bonding-Gründe und auch, weil natürlich dann das Kind, es kühlt ja auch ein bisschen aus. Also wenn du da jetzt wirklich das neugeborene Baby da irgendwie 8 Stunden drin parkst, ja, und es schläft, es kann natürlich, hey, es ist immer alles super safe bei der Mama und beim Papa. Die sichersten Schlafgelegenheiten sind die neben dem Elternbett sind. Im Beistellbett. Sagt man tatsächlich immer noch. Und zwar in Rückenlage, nicht auf dem Bauch. Und okay, nicht gepuckt.
Was? Also dieses Eingepackte. Genau. Das hast du schon mal erklärt. Da kenne ich mir jetzt schon aus.
Zum Beispiel das ist überhaupt nicht kritisiert worden, wie ich geboren habe. Da war das nur mit diesen Säcken. Mhm. Und jetzt ist da schon wieder der Tenor. Ich meine, ich kriege jetzt auf Social Media nicht mehr so viel Baby-Content. Aber jetzt kriege ich eher so diese diese Gegenbewegung zu diesen Pucksäcken schon. Also so, don't try this at home. Hey, ich denke mal, bitte alle ein bisschen mit Hausverstand immer agieren. Dann, ja. Aber ich finde trotzdem das Thema Baby- und Kleinkindschlaf insofern spannend, weil wir haben jetzt erstmal wieder eine Freundin getroffen und die haben, da ist das Kind so alt wie die Boni, ein bisschen über 2, die schlafen immer noch nicht durch. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, weil die wirklich, also die machen halt auch schon so krasses Schlaftraining und sind da irgendwie, glaube ich, auch schon bei einer Psychologin und so.
Was?
Ach, ja, ich glaube eher für sie, nicht fürs Kind.
Okay, aber das verstehe ich. Wenn selber der Schlaf schon fehlt, dann ist man irgendwann mal...
Du bist am Sand, komplett. Ja. Und das ist wirklich heftig, ist heftig, damit, heftig, voll. Und sie sind auch richtig arm, aber sie probieren total viel.
Vielleicht zu viel.
Ja, ich traue mich da echt nicht werten. Aber wir haben halt dann auch so ein bisschen geredet.
Ich werte nicht die Frage.
Nein, voll. Aber es ist halt irgendwie, viele sagen halt dann so, ja, man macht halt dann irgendwie, du machst wirklich in der Verzweiflung einfach alles, alles. Und ich habe mir dann gedacht, das wäre eigentlich auch mal wieder ein gutes Thema für Folge. Leonie, weil wir ja letztens gesprochen haben, die ersten Momente mit Baby im Bauch, das war unbeschreiblich. Und gleichzeitig habe ich so viele Fragen gehabt.
Gott, ich kann mich noch so gut daran erinnern. Und ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Da wünscht man sich einfach jemanden, der einen richtig gut begleitet.
Genau. Und dafür gibt es jetzt den DM Babybonus. Der ist wie ein kleiner Begleiter vom 3. Schwangerschaftsmonat bis ins Kindergartenalter.
Wow, das ist eine lange Zeit. Was macht ihn noch so besonders?
Du bekommst Tipps, die wirklich zu deiner aktuellen Lebensphase passen. Dazu exklusive Coupons, spannende Produktneuheiten und sogar Produkttests. Alles direkt aufs Handy, super praktisch über die MeinDM-App.
Das klingt nach einer echten Unterstützung für diese ganz besondere Zeit. Ich muss es, glaube ich, gleich mal meinen Prego Girls berichten.
Ja, unbedingt. Einfach im DM-Kundenkonto aktivieren und wenn du noch keins hast, einfach die MeinDM-App runterladen und anmelden. Mehr Infos findest du auf dm.at/babybonus. DM, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein.
Ich finde es gut, aber du musst mir jetzt ein paar Dinge erklären.
Ich erkläre, ich versuche.
Du musst ja wissen, ich als nicht schwangere und nicht kinderbesitzende habende Person.
Du bist bald noch eine Tante mehr. Also da kommt vielleicht auch noch was auf dich zu.
Ich bekomme im Sommer nochmal zwei Babys in meine Partie. Ich habe bald so eine kleine Gang. Ich sehe mich da eher schon so wie so ein kleines Team aufstellen.
Hast du schon einen Bollerwagen gecheckt und fährst dann mit die Kleinen durch die Gegend?
Ey du, ich habe jetzt schon cool. Von allen Müttern gehört so, du bist diejenige, die du in den Clubs die Kinder wieder abholt. Und ich denke mir so, ja, weil ich die Einzige von euch bin, die noch den Türsteher kennt.
Finde ich auch gut. Zwischelei braucht man im Leben. Wirklich.
Den Clubbesitzer kenne ich wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich habe ich mit ihm geschlafen.
Oh mein Gott.
Aber das habe ich mir letztens, ganz kurz, da habe ich mir letztens gedacht, es kommt irgendwann mal der Moment im Leben, wo man sich nochmal sieht.
Immer.
Und man dann auf einmal mit vielleicht so den Oberfuckboy beim Elternabend sitzt und sich denkt so, what the fuck?
Vor dem habe ich auch schon Angst.
Ja, und das ist mir letztens gedämpft. Ich weiß nicht wieso, ich bin bei einer Schule vorbeigegangen und habe eben einen Bekannten von mir gesehen, der wirklich nur bekannt ist. Und der hat jetzt ein Kind. Und der hat das da anscheinend hingebracht oder abgeholt, ich weiß es nicht. Und ich habe mir echt gedacht so, oh Gott, das steht ja einem auch noch bevor.
Mhm.
Das sind die weirden Moments dann.
Nur viel schlimmer ist, wenn du dann irgendwie den Lehrer gevögelt hast oder so.
Ja, ich habe eher selten Sex mit Lehrern. Auch nicht mit Lehramtsstudenten gehabt. Mhm, das war nicht mal so ein Klischee.
Vielleicht haben sie sich dann auch nur für einen zweiten Bildungsweg entschieden.
Du meinst so Quereinsteigerlehrer. Wir müssen wieder zurück zum Schlafthema, weil ich habe Fragen.
Ja, bitte.
Es wird ja immer, ich habe einen kleinen Videos, die ich da mir am anschaue, vom Durchschlafen. Das ist ja das Goal.
Mhm.
Aber was bedeutet Durchschlafen beim Kind? Weil natürlich, ich weiß, mein Schlaf hat sich auch verändert. Ich bin jetzt, früher habe ich mehr geschlafen, jetzt schlafe ich weniger und bin trotzdem genau gut ausgeschlafen.
Ja.
Wie ist das bei Kindern? Babys, Kindern,
kleinen. Also das Durchschlafen an sich, ich glaube, die Eltern glauben dann immer, Durchschlafen heißt, das Kind schläft dann gleich mit 12 Stunden. Und es heißt eigentlich, wenn es nur, also sie können es offiziell circa mit einem halben Jahr, ungefähr.
Halbes Jahr können sie was?
Durchschlafen.
Aber was heißt
die Definition von Durchschlafen, also meine Hebamme hat zu mir damals gesagt, Durchschlafen heißt eigentlich 4 bis 6 Stunden Schlaf am Stück. Und damals hat sie gesagt, sie hat mir da gleich so ein bisschen, ich sag mal, sie hat mir die Illusion geraubt und hat gesagt, meistens schlafen die dann mal 4 Stunden am Stück oder 3 Stunden am Stück, 4 Stunden am Stück. Und dann wird das irgendwie sukzessive mehr. Sie haben, wenn sie auf die Welt kommen, haben ja Babys keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Logischerweise.
Ja.
Sie müssen ja auch regelmäßig essen. Das heißt, tendenziell brauchen die Babys halt am Anfang gerade mal super viel Nahrung, Kuscheln von der Mama, Wärme. Also sie können sich ja auch gar nicht beruhigen und das können die Kinder relativ lange ja nicht so gut.
Ja, die Regulierung funktioniert über Körperkontakt.
Genau, und das lernen sie ja oft, also in vielerlei Hinsicht, auch erst mit mehreren Jahren dann einmal wirklich.
Ja.
Und deshalb, ja, also ich glaube, das Thema Durchschlafen, das heißt jetzt nicht, dass wenn die Mama und der Papa dann um 10 Uhr gemütlich ins Bett gängen, dass dann halt bis 7 Uhr Ruhe ist. Weil, also wir haben damals, kann ich mich erinnern, zu unserer Hebamme gesagt, ja, sie schläft jetzt schon mal 4 Stunden und dann hat sie gesagt, ja, das ist ja eh schon fast durchschlafen. Und ich mir gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott.
Aber ich habe dann noch eine Frage.
Mhm.
Warum nennt man das Einschlafbegleitung? Und das wann ist dafür Frage. Der richtige, also der Zeitpunkt? Weil da, also das ist ja zum Beispiel das, was ja auch heiß diskutiert wird auf Social. Boah. Warum ich da so leider in diesem Thema so drinnen bin, ist eigentlich schon fast entsetzlich.
Ich finde Einschlafbegleitung, ich glaube, so nennt man es halt immer, weil die Eltern da irgendwie
dabei sein müssen.
Dabei sein, das Kind wohlig in den Schlaf begleiten sollen.
Aber das ist einfach.
Glaube ich. Aber ich finde das zum Beispiel auch ein bisschen ein schwieriges Wort. Weil, wie gesagt, ein Kind kann sich halt.
Noch nicht.
Du weißt es ja besser. Du lernst ja diese Themen übers Hirn. Aber das Kind kann sich ja dann ganz lange noch gar nicht so sehr regulieren, dass es sagt, ach, jetzt bin ich sicher in meinem Bettchen, alles ist gut. Oh, ich wache auf, ich habe einen Nachtschreck, alles ist gut, ich beruhige mich wieder. Das heißt ja gar nicht. Also das Kind, dass das mal loslassen kann, das glaube ich, das kann man fördern, unterstützen, aber ich glaube, man kann es auch vielleicht bis zum gewissen Grad begleiten. Mhm. Aber ich glaube, das Kind muss ja selber immer irgendwie einen Schlaf finden. Also ich finde das Wort also ein bisschen verwirrend.
Ja. Aber gibt es da so einen Zeitpunkt? Wie ist das?
Also, ich sag mal so, bei uns ist das Thema im Schlaf echt so gewesen. Ich glaube, mit einem halben Jahr haben wir mal angefangen, dass wir 3 bis 4 Stunden mal wieder schlafen am Stück, auch als Familie, dass wir mal so ein bisschen einen kleinen Rhythmus gehabt haben wieder. Und es ist eigentlich so gewesen, dass mit zunehmendem Alter ist es dann mehr und mehr und mehr worden. Also es ist dann schon so gewesen, dass sie dieser Nachtrhythmus überhaupt bei ihr dann fast ein bisschen von selber eingestellt hat. Und mir war halt immer super wichtig, dass ich bei dem Thema Schlaf nicht so den Stress mache, weil ich bin selber jetzt nicht die beste Schläferin, obwohl ich eigentlich als Kind und Jugendliche sehr gut geschlafen habe, aber ich finde auch nicht so einfach in den Schlaf, leider. Und meine Mom hat dann früher als Kind, also wie ich nur ein Kind war, immer sehr viel Druck auch gemacht beim Thema Schlaf. Und es war halt dann so zum Beispiel, wenn ich um 8 ins Bett gegangen bin und ich bin, glaube ich, vom Rhythmus her eher eine Eule. Ich war einfach da auch noch nicht so richtig müde. Und wenn ich dann angefangen habe, dass ich dann nur lese oder so, habe ich schimpfen gekriegt. Dann hat sie wieder geheißen, du musst am nächsten Tag in die Schule und es ist schon so spät. Und ich es hat in mir so viel Druck und Stress erzeugt, dass ich mir oft halt eben diesen Chill-Moment am Abend, dass ich da gar nicht so richtig ins Abschalten gekommen bin, sondern eher das Cortisol aufgepiekt ist und ich mir einen Stress gemacht habe, ich muss jetzt schlafen. Und das habe ich wirklich sehr viele Jahre gehabt. Und meine Mama war bei mir auch so, wir müssen jetzt mal zum Schlafpsychologen. Und ich war echt so, steck mich doch bitte nicht so bald ins Bett. Das war, glaube ich, wirklich auch bei mir das Thema. Und deswegen habe ich halt mir gedacht, ich versuche das bei meinem Kind so stressfrei für alle Beteiligten wie möglich, dass ich einfach schaue, was sind denn so circa ihre Rhythmen? So, wo merke ich, sie wird quengelig? Das geht natürlich bei einem Kind, das dann mal 10 Monate ist, siehst du das schon sehr viel leichter wie bei einem 3 Monate alten Baby. Ich würde überhaupt sagen, bis vor einem halben Jahr kannst du das mit Einschlafbegleitung und Einschlaftraining, um Gottes Willen, vergessen. Und Einschlaftraining, glaube ich, ich weiß es nicht.
Das ist ja kein Marathon.
Ich finde auch das Wort finde ich auch komisch. Also ich glaube, davor kann man irgendwie nur schauen, dass man halt die Bedürfnisse irgendwie befriedigt. Wenn das Kind Hunger hat, soll es gefüttert werden. Wenn das Baby aufwacht und nach der Mama ruft und kuscheln möchte, dann sollte man das machen. Ich glaube, es ist einfach scheiße, wenn man halt auf diese damaligen Ratgeber so hört, dieses jedes Kind kann schlafen lernen, wo du wirklich eigentlich nur das Kind schreien lässt.
Das finde ich auch, also ja,
sinnvoll. Empfiehlt man heute nicht mehr.
Na, ist ja auch aus der Nazi-Ideologie.
Aber total, und ich glaube, dieser Zeitpunkt beim Schlafen gehen ist halt schon auch super wichtig, weil ich habe das eben auch mit der Freundin da besprochen, dass ich zum Beispiel den Eindruck gehabt habe bei unserem Kind, dass es nicht viel Sinn macht, wenn ich sie im Sommer um 18 Uhr ins Bett bringe. Und sie hat, wie sie knapp ein bisschen über ein Jahr war, in Wien ist teilweise bis um 21:30 hell. Und sie hat mit 1,5 im Hochsommer, wirklich ist sie oft erst um 9 oder so ins Bett gegangen oder um 21:30 sogar. Und die Leute waren so, oh mein Gott, und ihr steckt erst das Kind so spät ins Bett, weil wir nur so, ja, wir gehen mal nur was essen oder was trinken. Und hä, und euer Kind? Und ich so, aber sie schläft nicht. Ich kann das Zimmer dunkel machen, wie ich will. Sie schläft in den Sommermonaten, sie geht mir nicht um 7 ins Bett. Und was ist passiert, wie mehr oder weniger sie gezwungen habt, dass sie bald ins Bett geht. Sie war um 9 wieder munter, bis Mitternacht.
Ja.
Also ich glaube, die Natur ist schon nicht so blöd. Dass man im Sommer, man merkt es ja als Erwachsener auch, oder?
Im Sommer hat man mehr Energie, weniger Schlaf braucht man generell. Ich wollte dich da eh fragen, kann man, glaubst du, das intuitiver gestalten?
Ich glaube, man muss es sogar intuitiver gestalten.
Weil ich, wenn ich das jetzt, also ich meine, ich höre das jetzt hier eher so aus meiner safe warte ohne Kind. Ich meine, ich glaube, im Stress ist man dann schon sehr gestresst davon, wenn das einfach man selber sehr wenig Schlaf hat. Das Kind ist hysterisch vielleicht beim Einschlafen. Das ist ja nicht schön und will man ja nicht mit ansehen. Aber ich denke mir halt so ein bisschen im Flow mehr
Sowas haben wir noch nie gehabt, dass sie hysterisch beim Einschlafen war.
Du bist nicht in den TikToks, wo ich drinnen bin. Das ist
aber
sehr
weißt
lustig.
Du, warum das passiert?
Ich glaube, weil ich kann mich erinnern, ich war selber mit dem Handy am Bett stehen.
Ach, ja, oh Gott, wenn man das filmt, also Entschuldigung, das geht ja wohl gar nicht. Ich war selber als Kind oft hysterisch beim Einschlafen, weil ich Schiss vom Bett gehabt habe. Weil ich ganz einfach mit dem Thema, also ich glaube, da funktioniert der Mensch wirklich extrem banal. Das Thema, das Bett assoziiert man im Idealfall mit was Schönem, mit Loslassen, mit Schlafen gehen. Mhm. Und nicht mit, meine Mama drillt mir, dass ich jetzt gefälligst schlafen muss.
Aber
dann wird man hysterisch. Aber weil dann, wenn deine Mama schon das Bett nicht mit was Schönem assoziiert, warum, wie sollst du dann als Kind das mit was Schönem assoziieren?
Das verstehe ich, aber ich glaube, zum Beispiel ein typischer Streitpunkt ist ja auch beim Aufstehen dann, wer macht das? Und das kann ja auch eine Unruhe reinbringen mit Aufstehen. Wie habt ihr das gehandhabt?
Also wenn man jetzt sagen, man hat jetzt ein kleines Baby, finde ich es schon sinnvoll, wenn man sagt, man hat zumindest diese Flascherl wärmer. Also wir haben da immer das warme Wasser, das Abgekochte, schon zugestellt gehabt bei der richtigen Temperatur. Man hat das in der Nähe vom Bett. Und man macht dann wirklich das einfach nur Pulver rein oder halt man stillt halt dann oder je nachdem, was man halt für Methode wählt. Und man hat das in Griff weiter, ohne dass man aufstehen muss und große Wege zurücklegen muss. Und wenn man jetzt nur bei ganz kleinen Babys spricht, finde ich es schon auch sinnvoll, wenn man eine Aufteilung hat, wer macht was in der Nacht. Also zum Beispiel bei uns war es halt so, ich habe Bohnen natürlich gestillt und der Andi hat sie dann gewickelt. Und das, finde ich, war für uns eigentlich eine ganz gute Aufteilung. Die hat sehr lange gut funktioniert. Also ich habe sie einfach gestillt, der Andi hat dann das Wickeln übernommen und da sind beide gleichermaßen gefordert, weil Boni hat eine gute Verdauung gehabt immer. Und da war wirklich teilweise im Stundentakt stillen, kurz schlafen, wickeln. So war das irgendwie dann aufgeteilt. Also wir waren beide durchaus gefordert. Aber wenn es größer werden, du musst es ja dann nicht mehr stündlich. Also dann finde ich es eher problematisch, würde ich jetzt sehen, wenn jetzt das Kind schon zwei ist und dann immer nur 4 oder 5 Flaschen Länder noch braucht. Das ist dann, glaube ich, nur mehr Beruhigungsmechanismus und nicht mehr der Hunger.
Ja.
Und da muss man schon schauen, dass man dann halt auch mal, dass man eine Routine, die mal gut läuft, das ist halt immer so, wenn du kleine Kinder hast, es läuft was mal kurz gut und man denkt sich, jetzt haben wir den Dreh raus. Und dann ist es vielleicht schon Zeit für das Nächste.
Ich habe etwas, Spannendes von einem der TikToks. Und zwar waren das ein Paar, was zwei Kinder hat, ein Baby, Neugeborenes, und ein Kleinkind, also das Kind ist so zwei. Und die haben gesagt, sie teilen sich's auf. Also die Mutter schläft mit dem Baby im Elternbett und der Vater schläft mit dem Kleinkind in seinem Zimmer, weil natürlich das Baby öfter aufwacht, dadurch aber das Kleinkind auch wach wird. Und so haben sie mehr Frieden reinbekommen. Wurde aber auch stark kritisiert.
Ja,
so,
das habe ich mir gedacht.
Wie könnt ihr das machen? Ihr seid ja dann kein Paar mehr.
Oh mein Gott, Leute.
Und er hat dann halt gesagt so, hey, uns ist beide, wir müssen halt schauen, dass unsere Kinder versorgt sind und jeder Bedürfnis orientiert halt, dass ein Baby hat ein anderes Schlafrhythmus als ein Kleinkind.
Hey, du versuchst du echt zu überleben.
Ja.
Und das ist absolut legitim, wirklich.
Und er war echt so, naja, was sonst würden alle vier Menschen nicht schlafen.
Also ich habe mir das teilweise auch bei uns gedacht, dass es gar nicht so viel Sinn macht, nachdem ich beim Stillen ja eh munter bin.
Ja.
Und der Andi schläft ja von fest, muss am nächsten Tag aufstehen vielleicht. Ich meine, sicher mal, das ist Mama kein chilliges Leben. Aber ich habe mir gedacht, ja, dann wickelt die es halt auch schnell. Aber es macht echt überhaupt keinen Sinn, warum sollten vier Leute auf einmal munter werden, wenn genau einer ein Bedürfnis hat, nämlich das Baby, das trinken möchte.
Ja, vor allem das Kleinkind steht früher auf, hat er gesagt, und da schläft aber gerade die Schlafphase vom Baby.
Und vielleicht auch von der Mama.
Genau.
Also wenn man das hört, wenn man keine Kinder hat, denkt man sich, oh mein Gott, das ist der Tod jeglicher Romantik. Aber hey Leute,
aber
es geht doch nicht auf ewig so.
Ja,
Das ist einmal echt eine Lösung und es ist sicher entspannt. Wir haben einige Freunde, die das auch so machen. Wir sind jetzt auch tatsächlich auf der Suche nach einem größeren Bett, weil wir auch gesagt haben, also in unserem Schlafzimmer ist ausschließlich Schlafzimmer, da ist auch nur Bohnes Babybett, in dem sie sehr brav schläft auch. Also das ist wirklich so ein 2 Meter von uns weg. Es ist so ein Montessori-Bett, wo sie rein und raus kann, ganz alleine. Und aber sie steht halt dann trotzdem in der Nacht auch manchmal nur auf und legt sie zu uns. Und wir haben halt jetzt, wir waren ja vor einigen Wochen alle ziemlich krank. Und da wollte sie natürlich nur bei uns schlafen. Und wir haben ein 1,60 Meter großes, breites Bett. Und wir haben jetzt gesagt, wir brauchen ein größeres Bett, weil wir schlafen da tendenziell doch auch oft alle drei drinnen. Wir schlafen eigentlich auch ganz gut zu dritt, aber wir haben einfach zu wenig Platz. Und ganz ehrlich.
Vor allem der Andi und dein Kind sind riesig. Ja. Beide sind
beide
riesig.
Und ich habe eh Platz, aber das zwar nicht. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein Thema, dass man sich das anschauen soll, wie ist die Schlafsituation bei uns zu Hause. Also macht es Sinn, vielleicht einfach einmal ein gigantisches Bett, das den Raum ausfüllt, zu kaufen. Weil bei uns war es halt auch so das Babybeistellbett, ja. Da ist sie, also sie hat schon auch ganz gut geschlafen drinnen, aber sie wollte natürlich unsere Matratze und das hat ihr irgendwie mehr taugt. Das habe ich eh schon.
Nach euch.
Total. Also
ich habe das auch bei meinen Eltern immer gemacht. Ich mochte immer die Betthälfte von meiner Mama, weil die hat halt besser gerochen. Mein Vater ist Raucher.
Das ist ein absoluter Pro-Tipp, Leonie. Kannst gleich mal da spoilern. Bei deinen Girlfriends, wenn du frisch gewaschene Bettwäsche hast, schläft das Baby auch gar nicht so gern drinnen. Wenn das ein bisschen angeranzt ist,
angemirchtelt
ist von den Eltern, wie zum Beispiel, wenn wir unsere ersten Date-Abende gehabt haben, also wie Boni 3-4 Monate alt war, haben wir immer irgendwelche Polster, Decken, Pullis von uns bei ihr lassen, weil das einfach dort viel besser geschlafen. Wirklich.
Weißt du, was lustig ist? Babys funktionieren sehr ähnlich wie Hunde.
Ich glaube nämlich auch. Aber das Gute ist, sie werden irgendwann erwachsen und die Pflege ist ein bisschen einfacher dann irgendwann einmal. Sie sind weiterhin teuer, aber Schlafsituation ist, glaube ich, echt ein Riesenthema, dass man einfach mal schaut. Ich kenne auch Fälle, aber ich kenne Leute, die sagen, hey, wir wollten eigentlich immer, dass unser Kind in einem eigenen Zimmer, in einem eigenen Bett schläft, weil wir dann besser schlafen. Es ist alles okay, was man sich irgendwie ausmacht. Ich meine, man sagt trotzdem, am sichersten ist es bei Neugeborenen in der Nähe, also von den Eltern, ob das jetzt ein kleines Gitterbettchen ist oder ein Beistellbettchen ist. Mhm. Weil einfach auch du hörst natürlich auch das Atmen und so von dem Kind. Und wenn du kriegst es viel schneller mit, wenn was ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon sicherheitstechnisch klug, wenn man das macht, dass das Kind einfach im selben Raum schläft. Wenn man selber sagt, okay, man kann überhaupt nicht schlafen, ja, dann soll es halt ein eigenes Zimmer sein, wenn man sich das leisten kann auch. Aber das ist, glaube ich, schon was, da kann man schauen.
Aber weil du vorhin auch gesagt hast, im Sommer konntest du abdunkeln, wie du wolltest, das ging nicht. Hast du aber jetzt so, wo du sagst, okay, wenn du davor eine halbe Stunde gelüftet hast, dann dunkelst du alles ab. Was ist so der ideale Schlafsituation?
Unsere Routine, die ist ganz sehr sensibel. Mhm. Aktuell ist es bei uns so, jetzt ist angehende Sommermonate, jetzt haben wir eher so, die Abendzeit beginnt bei uns zwischen 18 und 19 Uhr. Mhm. Das heißt, da fangen wir dann mal an, dass Boni runterkommt. Mhm. Da gibt es keine Medien mehr, da gibt es eine Jause. Sie mag halt nicht so schwere Sachen am Abend essen. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig für die Kinder, dass man es auch intuitiv essen lässt am Abend.
Kurze Frage vorm Essen. Kurzer Ablauf, wir beginnen am Nachmittag, weil es gibt ja oft so einen Nachmittagsschlaf. Wie macht ihr das?
Soll man
das
mal überhaupt den ganzen Tag? Die
ja,
Uhr.
Ja, macht's die Uhr.
Mach die Uhr. Also wir fangen mal am Vormittag an. Also nach dem Aufstehen fangen wir jetzt mal an.
Ja, beginnen wir mit nach dem Schlafen.
Also das Aufstehen, Boni steht auf, danach machen wir uns fertig für ihre Kinderbetreuung. Danach macht sie, also es gibt um 11:30 bei denen Mittagessen in der Kinderbetreuung. Danach macht sie ihr Schläfchen. Das dauert entweder eine Dreiviertelstunde bis zu 1,5 oder 2 Stunden. Sie schläft da relativ lange. Und dann kommt sie heim, dann spielt sie mal, dann ist sie natürlich mega hyped, aber auch gleichzeitig ein bisschen fertig, weil Kinder schlauchen halt auch, wenn du den ganzen Tag irgendwie Kinder um die Umi hast. Also ich versuche dann immer, sie so ein bisschen runterzuholen auch, dass man Spielplatz macht, Outdoor-Zeit, einfach diese Dinge am Nachmittag. Genau, und es ist manchmal so, am Wochenende, lustigerweise, am Wochenende mag sie nur mal ein Nachmittagsschläfchen machen. Mhm. Da legen wir uns dann oft nur mal alle drei hin und machen nur mal so einen seligen Nap. Unter der Woche, wenn sie irgendwie merkt, okay, sie wird halt von den Großeltern betreut, ist das Programm einfach auch ein bisschen anders. Da hat sie das gar nicht so sehr. Da macht sie keinen Nachmittagsschlaf mehr. Aber ich sage dann immer, ich möchte trotzdem, dass sie zwischen 18 und 19 Uhr zu Hause ist. Mhm. Dass es dann Jause gibt. Dass sie dann einfach ein bisschen runterkommt. Da ist dann nimmer mit actionreich, hysterisch spielen und fangen und aufgeladen. Ja, aber das muss man auch wirklich vor allem die Papas und Opas sagen. Die Männer.
Ja, ja, echt, wie mit dem Hund.
Die gasen da richtig rein nochmal um die Uhrzeit. Wenn der Andi spät heimkommt, natürlich möchte er auch noch mit seinem Kind Zeit verbringen.
Ja, ja.
Hat selber voll viel Energie, weil er den ganzen Tag gesessen ist. Ja. Sie soll gleichzeitig runterkommen. Das muss man echt auch kommunizieren. Jetzt ist nicht die Zeit für Action. Jetzt ist die Zeit fürs Chillen.
Ja.
Und dass man dann eben nach der Jause wird dann gebadet meistens. Also gerade jetzt, wenn es heiß ist, irgendwie von der Sonnencreme und so, ist man halt oft so, ist sie nur so klebrig oder schwitzt halt. In frischem Pyjama und also mir ist es halt auch immer wichtig, dass man einfach Schlafzimmer dann auch mal richtig gut durchlüftet.
Ja.
Nicht zu warm.
Ja.
Also unser Kind.
Das haben wir ja generell nicht.
Ja, 20 Grad ist echt ideale Schlaftemperatur. Ich merke das im Sommer, wenn es zu warm wird, sie kann überhaupt nicht schlafen.
Mhm.
Und da halt nicht mehr mit 1000 Decken zu decken und so und halt einfach wirklich schauen, dass es abgedunkelt ist. Ich glaube, dass das einfach auch für Eltern nicht so abgespeichert haben. Vielleicht erinnert man sich dann oft nur an die eigene Kindheit, wo man ein bisschen Angst vorm Dunkeln gehabt hat und so, macht deswegen 100 Nachtlichter an. Ich habe das mit den Nachtlichtern völlig aufgehört. Sie mag das nicht. Sie ist viel unruhiger gewesen. Sie ist mehrmals nach dem Bett gehen nur aufgewacht. Ich habe mir gedacht, okay, 13 Uhr ist einfach alles dunkel. Ist für sie besser, merke ich. Wie es dann später wird, keine Ahnung, kann sich auch wieder ändern, aber aktuell.
Ja.
Wir gehen dann ins Bett und dann lesen wir meistens nur 1 bis 2 Bücher. Das ist mir sehr wichtig. Ich mache eigentlich fast immer das Abendritual mit ihr, weil ich das einfach auch selber total gern mag. Ich brauche das irgendwie auch selber zum Runterkommen. Ich habe auch selber immer sehr viel Einschlafrituale gehabt, nachdem ich halt nicht so einfach eingeschlafen bin. Aber das irgendwie angefangen. Und ich glaube, so mein Pro-Tipp für Kinderschlaf ist wirklich, dass man die Stimmung so macht im Schlafzimmer, dass man selber müde wird. Also wenn du selber merkst, du wirst schläfrig, perfekt fürs Kind. Also keine weiß gleißenden Lichter. Also da machen wir es uns dann gemütlich im Bett. Dann lesen wir ein Buch und meistens ist es wirklich so, dass sie dann echt schon von selber einschläft. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass ich mir einfach nur zu ihr gesetzt habe. Also sie trinkt am Abend und schon nur eine Flasche.
Was ist dann Zähneputzen?
Ah, Zähneputzen haben wir vergessen, natürlich. Zähne geputzt wird natürlich
Flasche
auch.
Oder nach dem Flasche?
Eigentlich oft in der Badewanne, weil dann erledigen wir das auch gleich.
Aha.
In der Badewanne oder direkt nach dem Duschen, genau. Genau, dann gibt es Flasche, dann schläft sie ein und wir haben halt auch natürlich ein bisschen adaptiert, weil sie halt auch immer, also lange eigentlich so 2, 3 Flaschis nur braucht in der Nacht und wir haben gesagt, das können wir nicht mehr. Ich glaube, das haben wir jetzt auch so vor ungefähr einem Jahr dann angefangen, dass wir es krass reduzieren, dass wir schauen, dass es am Abend gescheit jausnet oder gescheit isst einfach. Und dass sie dann ein Flasche trinkt mit 150 Milliliter, weil du bist sonst in der Nacht wirklich ständig am Windel wechseln. Also das Kind, glaube ich, nimmt halt wirklich irgendwann einfach nur mehr das Flasche zum Beruhigen her. Und wir merken auch, ob das jetzt, also ob sie munter wird und nach einem Flasche verlangt, weil es einfach nicht sofort in den Schlaf findet. Wir fangen auch jetzt schon ein bisschen an, jetzt ist sie über 2 Jahre, wir fangen dann schon auch an, dass wir halt sagen, dass wir so ein bisschen ignorieren, wenn sie, eine Flasche. Und ich denke mir, du hast jetzt eh erst von einer Stunde eins gehabt, du kriegst jetzt nicht nur eins. Dann streicheln wir so ein bisschen am Rücken zum Beispiel oder irgendwer sitzt sie gerade zum Bett hin und beruhigt sie ein bisschen und dann schläft sie meistens eh wieder ein. Aber aktuell ist es eigentlich so, sie geht um 7:30, 8 ins Bett von selber. Sie ist dann selber, sie sagt dann auch immer Ei, Ei.
Ei, Ei.
Sie mag Ei, Ei machen. Mag sie ins Bett. Dann kriegt sie um 4 circa eine Flascherl und dann schläft sie eigentlich nur bis 7:30 und am Wochenende bis 9. Also ich glaube, da haben wir schon ein recht, also auch Glück natürlich, aber ich glaube, dass wir beim Thema Schlaf jetzt gerade echt kein Problem mehr haben. Also da bin ich auch froh, weil das erste halbe Jahr war komplett crazy, danach habe ich so auch Schlafstörungen gehabt und ich glaube, man muss echt aufpassen, dass man sich da als Familie nicht irgendwie ein bisschen verrennt. Und sondern einfach auch immer nur schaut, dass man den Stress beim Thema Schlaf rausnimmt.
Ja, du hast ja gesagt, deine Mutter hat ja so einen Stress reingebracht.
Ja, unterbewusst. Ich glaube, sie wollte dann natürlich irgendwie ihren Kram machen am Abend. Und wenn sie halt irgendwie gesehen hat, dass bei mir das Licht brennt, hat es halt immer so ein bisschen. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde eher so, du weißt eh, morgen ist Schule, aber mach was die entspannt einfach.
Ich finde das so lustig, weil wenn ich an meine Schlafsache, ich konnte uroft nicht schlafen, ich habe urviel gespielt noch im Bett. Ich habe mir voll die Fantasiewelten zusammen.
Ist cooler, ja.
Mein Bett war immer, zum Beispiel, ich habe mir immer vorgestellt, dass mein Bett ein Schiff ist, so wie die Arche Noah. Und meine Stofftiere sind so meine Kompagnons, mit denen ich durch die See schippere. Und ich weiß nicht wieso, ich glaube, damals ist der Film Waterworld rausgekommen. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt.
Inspiriert.
Naja, und ich weiß noch, dass ich immer, wir sitzen ja in meinem alten Kinderzimmer, ich habe immer zu dieser Tür, habe ich immer den Gucker verstellt, sodass ich rausschauen konnte und die Serie und die Filme mitschauen konnte, wie meine Eltern schauen. Und ich bin 1000-mal aufgestanden und habe mir ein Wasser geholt. Und es ist so lustig, weil mein Freund und meine Mama letztens darüber gequatscht haben, weil ich trinke extremst viel Wasser am Abend, obwohl es eigentlich nicht gescheit ist, weil ich ja dann auch aufs Klo muss. Aber irgendwie hat sich das so eingeprägt und meine Mutter so, boah, das hat sie als Kind gemacht. Das war immer ihre Ausrede, damit sie schlafen gehen muss. Und ich so, ich gehe jetzt wirklich gerne schlafen. Es ist nicht so, als ob ich mich vom Schlaf frage. Aber ich fand es total lustig, dass ein paar Sachen irgendwie komischerweise geblieben sind.
Ja, manche Dinge bleiben, glaube ich.
Und für mich war aber Schlafen, ich fand das, ich wollte immer in der Action. Ich konnte auch immer viel besser schlafen, wenn zum Beispiel Partys um mich herum waren.
Wenn es irgendwie, wenn der Trubel ist und man selber gleitet so irgendwie ins weg. Träumeland. Ja, voll.
Und bis heute Podcast zum Einschlafen.
Ja, schau.
Das ist echt, echt, ich meine, ich weiß, man sollte das nicht machen eigentlich, aber es beruhigt mich so sehr.
Ich höre mal auch gern was an. Ich glaube, ich kann, also wenn jetzt zum Beispiel der Andi mit der Boni in OÖ ist und ich bin alleine in Wien, das ist erstens mal voll das komische Gefühl auch für mich. Also ich habe auch wieder als Erwachsene wieder schlafen und einschlafen lernen müssen.
Mhm.
Aber ich mag das eigentlich auch gar nicht so gern, wenn es dann totenstill ist. Ich finde das jetzt auch nicht so angenehm. Es gibt Leute, die lieben das natürlich, aber ich finde das jetzt auch nicht so, kann da jetzt auch nicht so gut schlafen. So ein bisschen Hintergrundrauschen ist einfach angenehm. Und es ist da für Kinder, weil ich habe zum Beispiel auch den
das
Eindruck,
wollte ich grad fragen.
Wenn man dann immer die Tür zumacht und alles ist immer so, es ist in der Altbauwohnung knarzt und knirscht sowieso mal tendenziell mehr, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie jetzt eigentlich gut schläft, wenn sie uns gelegentlich ein bisschen hört.
Ja, ich fand das auch immer beruhigend zu wissen, dass meine Eltern noch da sind. Aber jetzt eine Frage, weil du auch gesagt hast, du hast ja dann die Schlafprobleme bekommen. Ich meine, das ist jetzt eine Frage außerhalb von dem Babyschlafthema. Wie kann man eigentlich als Eltern sozusagen wieder zu sich finden und zu seinem Schlaf finden und vielleicht das auch nicht so zu für sich selbst so zum Thema zu machen, dass es so belastend ist, weil es ja einfach ein belastendes Thema ist für viele.
Also ich glaube, wenn ich jetzt was also anders machen könnte, ist glaube ich gar nicht. Also ja, man macht eh das, was man kann. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt nicht mehr so krass stressen, weil es ist voll die Orgephase. Es ist wirklich richtig schlimm. Also ich glaube, für die meisten ist der Schlafentzug schlimm.
Für alle ist eine Foltermethode. Ja.
Aber ich glaube, manche, die sind wirklich einfach so, die sind da so ein bisschen gelassener oder die schlafen dann auch mal untertags besser. Das habe ich halt gar nicht können. Ich habe untertags dann wirklich gar nicht den Schlaf aus, also von der Nacht nachholen können. So Sleep when the baby sleeps, habe mich nur mehr aus dem...
Aber das sagen fast alle Mütter. Also auf meinen TikTok sagt das fast jeder.
Vielleicht geht das gut, wenn das Kind so ansatzweise deinen Schlafrhythmus hat. So wenn du jetzt zum Beispiel der Typ dafür bist, dass du am Nachmittag, am späten Nachmittag nur mehr einen Nap braucht hast oder so vor dem Baby. Und das Kind macht es dann auch okay, vielleicht, also als ganz kleines Baby. Aber ich glaube, also bei uns war es so, die Naps waren dann von 10 bis 12, von 2 bis 4, von 12 bis 2 irgendwie dann einmal wieder so ganz komisch, 2 Stunden immer wieder mal so fleckerlteppichweise 2 Stunden geschlafen. Das kannst du, also du drehst dich als Erwachsener völlig durch.
Ja.
Das geht einfach auch nicht. Und also deswegen glaube ich, es ist gut, wenn man sich sagt, das ist jetzt einfach mal 5 Monate arg. Und das ist jetzt mal Marathon. Und danach kann man sich eh so ein bisschen einlassen auf das. Dann wird das Kind ja von selber am Abend schon mal ein bisschen müde und schläfrig. Und dann, weil man sich eben gemeinsam um 8 oder 7 ins Bett kuschelt und selber schon einschläft beim Geschichte lesen, so be it. Also das war für mich auch, weil ich halt ganz oft am Abend gearbeitet habe, was ich gar nicht mehr mache, was auch nicht mehr geht. Dass ich einfach am Abend sage, Abend ist Zeit für Baby, Zeit für uns als Familie, von mir aus nur essen. Und wenn ich dann einschlafe mit ihr beim Lesen, dann ist das einfach manchmal so. Und dann hast du wirklich auch oft so diesen erholsamen, kuscheligen Schlaf wieder und kommst da wieder so ein bisschen rein. Und ich glaube, der Körper muss sich da wieder einfach ein bisschen, also du musst, glaube ich, wieder positive Erfahrungen mit dem Thema Schlaf sammeln, dass du das da wieder, dass du die wieder reinfinden kannst. Also je mehr du die dann mit deinem Baby oder mit deinem Kind einmal hinkuscheln kannst und das genießen kannst, diesen Nap einmal wieder, desto leichter geht es dann auch irgendwann wieder mal. Und was ich auch nur, glaube ich, wichtig finde, weil du vorher gesagt hast, du hast dann auch so Fantasiespiele gespielt, das finde ich auch voll wichtig, das würde der Boni auch, glaube ich, definitiv lassen. Aber was ich zum Beispiel unter keinen Umständen erlaube, ist, dass wenn wir schon mal im Bett sind, dass sie dann nur mal aufsteht, wenn sie so nur mal so ein bisschen rastlos ist oder nicht gleich schlafen kann, dass sie nur mal aufsteht und zu ihren Spielsachen geht oder so. Also wenn wir im Schlafzimmer sind, sind wir im Schlafzimmer, dann ist Bettizeit. Und das ist manchmal, ich habe es dann oft, was die dann fangen so zum Herumkrabbeln an im Bett und will nicht schlafen mehr. Und dann schnapp ich es mir wieder so und kuschelt so zu mir, so richtig so und ziehe es so an mich heran und dann sage ich, na, jetzt ist aber Abend und jetzt sind wir müde und jetzt gehen wir dann schlafen. Lesen wir nur ein Buch und manchmal, ja sicher, manchmal sind da ein paar Tränen dabei, manchmal hat es einfach keinen Bock und dann sage ich so, dann nur den Rücken streicheln, ja, und dann holst es damit eh ganz gut runter. Aber halt nicht nur mal anfangen, das Lego ins Bett zu holen oder so, zum, oder das Tablet oder so. Wirklich dann, okay, wir sind jetzt im Bett. Du hast vorher nur die Gelegenheit gehabt, ein bisschen zu spielen. Jetzt sind wir im Bett.
Ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern das damals so gemacht haben, dass es gab immer so eine gute Nachtgeschichte, also generell auch meine Großeltern, es gab immer eine gute Nachtgeschichte und das war so das, so wie ich ganz klein war und wie ich halt dann schon als selbstständig ins Bett gehen konnte, also so Volksschulalter, war es trotzdem so gute Nacht sagen.
Ja.
Und dann bin ich aber trotzdem, ich habe dann einfach noch gespielt. Aber halt, ich habe halt viele Kuscheltiere gehabt und ich habe die immer in meinem Bett positioniert und dann noch die Welten gespielt. Und umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich dann angefangen, auch wo diese Fantasiewelten weggegangen sind, habe ich angefangen zu lesen.
Ja, voll. Und es ist ja okay, wir Erwachsene legen uns ja auch manchmal mit dem Buch ins Bett und schlafen erst dann ein.
Ja, und ich glaube, das zum Beispiel finde ich per se jetzt auch nicht so schlimm, weil zum Beispiel ich habe viele Bücher in der Nacht durchgelesen und bin am nächsten Tag trotzdem gut durch die Schule gekommen.
Ja, und du kannst es ja nicht erzwingen. Und ich glaube, je negativer das Verhältnis zum Schlaf ist, desto schlechter ist der Schlaf insgesamt. Also man darf auch nicht vergessen, wenn die Kinder größer werden, hat das auch manchmal hormonelle Gründe, warum die nicht schlafen.
Oder also, sehr viel schlafen. Oder das wird sehr ja viel Teenagern schlafen. Oft vorgeworfen.
Ja.
Also das ist ja so der Langschläfer und so. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Cousine immer ja ein bisschen so aufgezogen worden ist, dass die halt so lange schläft. Die war halt ewig lang im Bett. Aber ich meine, ich kann mich da noch erinnern, wie ich Teenager war. Ich war oft so müde.
Bei mir war das Gegenteil. Ich habe genau dieselben Schlafstörungen gehabt, die ich nach der Geburt gehabt habe eigentlich. Es war ähnlich.
Spannend.
Mhm.
Oh Gott, vielleicht wäre ich so eine Langschläferin wieder.
Ja.
Das wäre lustig.
Also ich glaube, man muss echt irgendwie aufpassen, dass man das Thema Schlaf nicht immer zu systematisch angeht. Einfach auch intuitiv ein bisschen. Und ja, es ist scheiße, wenn man mal wirklich schlaflose Phasen hat.
Mhm.
Es ist ja auch bei uns jetzt zum Beispiel so, wenn Boni krank ist und einfach die Nächte durchhustet. Natürlich ist es hart, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich sie zusammenscheiße oder wenn ich schlechte Stimmung verbreite, was man natürlich dann auch irgendwann nach der dritten schlaflosen Nacht irgendwann mal macht. Es geht immer extrem auf unsere Beziehungsharmonie, muss ich sagen. Wirklich, wenn dann so 3-4 Nächte dabei sind, streiten wir uns tendenziell viel mehr.
Mhm. Normal.
Es ist voll normal und ich glaube, man muss sich echt sagen, das ist jetzt einfach mal eine Zeit so und es wird dann auch wieder anders.
Aber wie klärt ihr das generell, wenn sie krank ist und zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit auch in der Nacht braucht? Weil das ist ja fast ähnlich.
Der Andi macht jetzt immer Flaschi. Sie sagt da immer Papa Flaschi. Und wenn ich sage, ich gehe, sagt sie, nein, Papa.
Finde ich gut.
Gut erzogen. Nein, aber ich finde das irgendwie lieb, weil ich habe es auch schon mal ein paar Mal gemacht eben dann natürlich, wenn ich halt eben munter war oder sie gehört habe oder so.
Ja.
Und der Andi sagt dann schon auch immer, das ist jetzt sein Ding eigentlich mit ihr.
Ja.
Und ich, also sie trinkt dann oft ihre Flasche, wenn ich merke, so sie, also jetzt zum Beispiel wie wir den wahnsinnigen Norovirus gehabt haben. Ich war ja dann froh, dass sie in der Nacht halt das nachgeholt hat vom Energiebedarf her und dass sie viel getrunken hat. Und dann habe ich halt dann zum Beispiel die Windel gewechselt oder so. Mhm. Aber das ist halt, man macht sich das dann irgendwie so ein bisschen aus. Also ich sag mal, es ist auch viel besser geworden, wie man nicht mehr 4-mal in der Nacht aufstehen haben müssen, sondern vielleicht nur mehr 1-mal, 2-mal.
Ja.
Da merkt man dann als Eltern auch wieder einen krassen Unterschied, dass es einfach wieder viel, viel besser wird.
Mhm.
Aber ich glaube, echt so mein absoluter Tipp, den man wirklich immer machen kann, ist einfach schauen, dass die Stimmung im Schlafzimmer gut ist. Gemütlich.
Das gilt für Couchgeflüster folgen nämlich auch.
Ja, genau. Stimmung im Schlafzimmer muss gut sein. Na, einfach zumindest entspannt, weil es bringt wirklich nichts, wenn du die Deckenflutleuchte einschaltest und dann da deinem Kind nur ein Buch vorliest. Das ist einfach nicht entspannend und nicht gemütlich.
Ich glaube generell, was mir auffällt, und das fällt mir vielleicht auch deswegen auf, weil ich mich mit dem Thema ja doch mehr beschäftige als ein durchschnittliches kinderloses Wesen. erstens fühle ich mich sehr gut vorbereitet. Das ist da, was ich wirklich sage, ich fühle mich langsam echt schon gut. Ich habe a lot of knowledge.
Das ist eh gut.
Aber was ich mir denke, man darf das all, ist, was mir auffällt, dass Menschen anfangen, versuchen, für alles so eine Lösung zu finden, die sie irgendwo gehört haben. Und das verstehe ich.
Und Gurus.
Ja, so Mama-Influencer, TikTok-Videos. Ich meine, ich bin ja auch reingekippt auf die Einschlafbegleitung.
Sogar du bist so noch reingekippt, ja.
Ja, weil ich es interessant finde und weil es irgendwie amüsant teilweise ist. Vor allem die Kommentare. Aber ich gleichzeitig auch denke, man vergisst ja, dass der Mensch, der vor einem ist, und das ist ja das Kind, ein super individuelles Wesen ist, was ja niemand außer die Eltern und Bezugspersonen, die im Umfeld sind, gut genug kennen, um da eine adäquate Lösung auch zu sagen. Und ich glaube einfach, dass man vielleicht auch manchmal sich auf sein inneres Gefühl da irgendwo mehr verlassen muss, weil wie du sagst, du gehst ja auch von dir mehr aus, okay, was brauche ich, wenn ich schlafen gehen möchte, soll das Licht dunkel sein? Du hast dann geschaut, okay, dein Kind mag keine Nachtlampen, nennt man das ja. Dass man da einfach schaut, okay, wo springt mein Kind drauf an? Aber ich glaube, da hilft jetzt nicht unbedingt der 50. Ratgeber oder der 50. Ratgeberbuch.
Nein.
sondern da muss man vielleicht echt wieder mehr in die Verbindung mit sich selbst und seinem Kind gehen.
Voll, und ich glaube, man lernt das Baby halt gerade am Anfang
erst kennen.
Ja. Also auch, was es mag und was es nicht mag, was heißt der Schrei, was heißt der Schrei. Es wird viel, viel leichter, wenn sie dann ein bisschen reden können, sage ich auch. Ja. Da ist die Lebensmotivation auch wieder andere.
Unsere Steuerberaterin hat dazu mal was Lustiges gesagt.
Echt, das hat sie gesagt.
Ich habe ja damals vor 10 Jahren den Wally bekommen. Und bevor ich ihn mir geholt habe, habe ich mit ihr über das Hundethema geredet. Und sie hat gesagt so, Welpen und Babys sind gleich. Am Anfang verstehst du null, was sie von dir wollen. Aber nach 15 Jahren, das hat sie ein eingespieltes
Team. Das stimmt.
Und ich fand es voll lustig, weil, ja gut, ich meine, wir kommen immer wieder auf diesen Hundevergleich vor. Aber es hat mir damals, habe ich mir echt gedacht so, jetzt rückblickend, hat sie vollkommen recht gehabt. Ja. Ich habe meinen Hund einfach die ersten 2 Jahre null verstanden.
Ja.
Ich habe ihn nicht verstanden und er mich wahrscheinlich nicht.
Ja, nein, das ist ja, glaube ich, so.
Und beim Baby kann ich mir das ähnlich vorstellen. Ich meine, es ist ja auch echt, man muss ehrlich sagen, das erste Kind, das muss so überwältigend sein.
Ja.
In der ersten Zeit. Du hast auf einmal fucking ein Lebewesen, für was du verantwortlich bist. Das ist nicht so leicht in einem.
Ja, wenn du Glück hast, kommst du echt gleich in so ein Baby-Moon und alles ist happy.
Aber die
und
meisten
wunderschön.
Doch nicht.
Nein, und ich finde, das ist aber oft so verharmlost, wie brutaler die Zeit oft sein kann.
Ja, und dann lernst du es erst kennen, dann merkst du erst so, okay, das mag mein Kind, das ist ja dann auch nicht eine, also so wie nennt man das, Blaupause von einem selbst, sondern das ist so ein eigener Mensch.
Und jedes Kind, das dann zusätzlich kommt, ist nun mal wieder ein eigener Mensch, glaube ich.
Ja, eben.
Also das ist
also
halt
das finde ich so krass.
Ich glaube, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da Expertin wäre, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur ein Kind hätte, wäre das wieder alles ganz anders. Also man lernt da einfach irgendwie das Kind ein bisschen kennen und ich glaube, man muss echt schauen, was finde ich angenehm, was tut mir gut, weil das Kind, wir sind einfach irgendwie Primaten, immer nur. Vielleicht eine höhere Primatenform, aber wir haben immer in Höhlen gemeinsam gewohnt. Wir waren immer Ohr, wenn irgendwas geknackst, gefiebt, geschlängelt, gesäuselt hat.
Mhm.
Wir waren immer, wenn einer aus der Herde weg war, kurz mal in Panik. Ich bin da halt immer nur so, wenn ich zum Beispiel, wenn der Andi einfach aufsteht und aufs Klo geht und ich kriege das nicht mit und denke mir immer, wo ist er jetzt? Hä? Und das ist einfach das Primatenhirn. Weil du bist darauf fokussiert, dass wenn du ins Bett gehst, die Höhle komplett ist und ich meine, einmal im Hinblick auf das, ist es schon mal eine riesige, riesige Leistung von so einem klitzekleinen Lebewesen, alleine im Dunkeln in einem Raum zu schlafen.
Eben.
Also auch wenn man es ins Bett bringt, dass die dann liegen bleiben und auch wenn es nur ein paar Stunden sind, es ist schon echt, sie geben sich ja wirklich Mühe. Es ist schon eine Leistung.
Mhm.
Und deswegen, ich meine, so viele andere Kulturen tragen die Kinder wahnsinnig viel, einfach immer jahrelang am Körper. Die legen die fast nie ab. Also da gibt es auch so viele Unterschiede und wir fordern halt von ihnen ein, dass sie mit 2 Wochen dann schon 12 Stunden durchschlafen. Das ist halt einfach nicht natürlich, obwohl ich diesen Begriff nicht mag, aber es ist nicht natürlich.
Ja, aber schöne abschließende Worte.
Ja.
Danke vielmals für den Talk.
Danke für den Talk, danke für die Einladung, Frau Röschl.
Ich bin jetzt wieder top informiert und kann wieder mein TikTok-Game weiterführen. Ich
muss kannst drunter kommentieren. So, dieser Blödsinn, meine Freundin hat gesagt, dieser Blödsinn.
Nein, das mache ich sicher nicht. Ich mische mich da sicher nicht an in den Wahnsinn. Ich finde sowas, also generell, ich finde, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man einfach die Pappen halten.
Ja, sehr gerne.
Das ist mein Motto. Vor allem, wenn es um Kinder geht.
Ja.
Und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.